Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass du hier bist. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Heute Morgen beginne ich mit der neuen Predigtserie, und zwar durch den Propheten Haggai. Wer weiß, wo man das Buch Haggai findet? Wer hat schon mal darin gelesen, kürzlich? Sehr schön, eine Person. Haggai, das drittletzte Buch im Alten Testament. Für diejenigen, die es suchen in ihrer Bibel, könnt nachher gerne den Bibeltext dazu aufschlagen. Ja, wie kam es dazu, dass ich über den Propheten Haggai predigen möchte? Anfang des Jahres, da hatte ich eine Weiterbildung, die Theologische Woche stand an, von FEG Bund. Ich habe das erste Mal daran teilgenommen und es war wirklich gut. Wir haben theologisch gearbeitet und theologisches Arbeiten, das gefällt mir. Doch ich habe gemerkt, irgendwie was fehlt. Ich muss irgendwo geistlich wachsen. Dann habe ich von einer Konferenz gehört, die hieß Nachfolgen mit ungeteiltem Herzen. Ich habe mich dort angemeldet, bin dahin nach Hamburg für 2 Tage gefahren und ich wurde inspiriert. Mein Herz wurde bewegt und das möchte ich mit euch teilen. Ich denke, dieser Bibeltext, den wir gehört haben, ich denke, dieser Prophet Haggai, er lebte vor langer, langer Zeit, aber er spricht in unsere Zeit. Ich glaube, er spricht in dein und in mein Leben, natürlich, wenn wir unsere Herzen dazu öffnen. Und wie Dagmar das schon gesagt hat, wenn man einfach diesen Text liest, dann versteht man vielleicht gar nichts. Man fragt sich ja, was spricht denn hier dieser Prophet Haggai? Darum kurz einfach der Kontext anzuschauen. Wir gehen zurück zu 2. Chronik. Die Geschichte Israels geht zu Ende oder scheinbar zu Ende. 2. Chronik, Kapitel 36, Verse 17 bis 21. Wir lesen, dass der König von Babel kommt und Israel zerstört. Der Tempel wird zerstört, die Stadt wird zerstört. Viele Menschen sterben, werden umgebracht, der Rest wird deportiert nach Babel. Und der Prophet Jeremia spricht oder sprach davon, dass dies passieren wird, weil das Volk Gott, dem Herrn, ungehorsam war. Und nun lesen wir von der Erfüllung. Aber das Buch Chronik hört nicht am Tiefpunkt auf. Es hört mit einem Höhepunkt auf. Die letzten beiden Verse berichten uns von der Rückkehr der Juden aus dieser Gefangenschaft zurück. Und zwar von der Zeit des Königs Kyrios, von dem wir eben auch schon gehört haben. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Das Volk geht zurück. Er bringt sein Volk zurück. Und so stehen wir inmitten des Buchs von Esra. Esra, im ersten Kapitel lesen wir eben davon, dass der König Kyrios diesen Befehl gibt, dass alle, die möchten, zurückkehren sollen nach Israel, um dort den Tempel für den wahren Gott, für den König, für den Gott Israels zu bauen. Und es kehren einige Juden zurück und wir lesen dann in Esra 2, da ist eine Auflistung davon, wer das alles zurückgeht, wie viele Leute das zurückgehen und im 3. Kapitel der Höhepunkt, der Grundstein des neuen Tempels wird gelegt. Und ein riesiges Fest wird gefeiert, der Tempel wird gebaut. Doch der Tempelbau gerät schnell In Vergessenheit kann man nicht sagen, er wird gestoppt. Es gibt ein Mischvolk, das damals da lebte, und die sogenannten Samariter, und sie wollen mit dem Tempel mitbauen. Sie wollen auch dieses Haus bauen für den Herrn. Aber die Juden sagen, nein, ihr seid keine richtigen Juden, ihr dürft nicht mitbauen. Und es geschieht, diese Samariter, denen gefällt das nicht, sie sind wütend auf die Juden, sie gehen zum König Kyros und das ganze Projekt wird gestoppt. Und nun 16 Jahre lang ist der Tempelbau in Ruhestand. Es wird nicht mehr daran gebaut. Und jetzt kommt Haggai und spricht in diese Zeit. Der Tempel war eine Ruine in der damaligen Zeit. Sie haben angefangen zu bauen, aber sie bauten ihn nicht fertig. Der Tempel sollte fertig sein, damit darin wieder Gott verherrlicht werden kann, damit wieder Opferdienst gebracht werden kann. Aber die Juden bauten nicht weiter. Der Nutzen des Tempels war nicht da und das Volk gewöhnte sich an diesen Anblick des Tempels. Wer kennt diese Ruine? Ich hoffe, die meisten. Sehr schön. Das Junkerschloss hier in Driedorf. Wer von euch weiß, wie das Junkerschloss einmal ausgesehen hat? Aus Erzählungen oder? Ja. Das Junkerschloss ist eine Ruine. Es war für uns heute schon immer eine Ruine. Aber wenn wir diese Ruine anblicken, wenn wir dahin gehen, dann sollte sie uns eigentlich daran erinnern, dass irgendetwas nicht stimmt. Diese Ruine kann für nichts mehr gebraucht werden. Derjenige, der die Ruine gebaut hat, der hatte die Absicht, ein Schloss oder eine Burg, sehr wahrscheinlich zu Beginn, zu bauen, um darin Schutz zu finden, um darin einen Wohnsitz zu haben. Doch eine Ruine ist unbrauchbar. Sie bietet keinen Schutz, sie bietet keinen Wohnsitz. Sie ist unbewohnbar. Die Ruine sollte uns daran erinnern, dass eigentlich da was Großartiges stand. Wenn du heute Nachmittag dahin gehst und denkst, du möchtest jetzt an dieser Ruine weiterarbeiten, damit sie wieder ein Schloss ist, ich glaube, du würdest für verrückt erklärt werden. Es war schon immer eine Ruine, es ist eine Ruine und es ist gut, dass das Schloss nur eine Ruine ist. Ich glaube, wir haben in unserem Leben ganz viele solche Ruinen, die davon zeugen, dass irgendetwas nicht stimmt. Und ich glaube, vor allem haben wir viele geistliche Ruinen in unserem Leben. Wir haben uns an den Anblick der Ruine gewöhnt, aber eigentlich sollte uns bewusst sein, die Ruine war niemals Ziel des Erbauers. Wir haben uns an die Ruinen gewöhnt, wie die Juden damals beim Tempel sich an den Anblick der Ruine gewohnt waren. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Gemeinden in Deutschland kranken, dass Gemeinden in Deutschland wenig, ja gar kein Feuer mehr für Jesus Christus haben. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die Gemeinde mir dienen soll, anstelle ein Ort zu sein, wo man dient mit der geistlichen Gabe. Wir haben uns daran gewöhnt, dass ein normaler Christ ein lauer Christ ist. Zuerst kommt alles und dann irgendwann Gott und seine Sache. Deutsche Christenheit, die ist lau und das ist für uns normal. Wir blicken diese Ruine an und denken, das ist normal. Wir blicken in die Gemeinden und denken, das ist normal. Eine Ruine soll uns daran erinnern, das war niemals Absicht des Erbauers. Das war mal ein Schloss. Und genauso auch in geistlicher Hinsicht. Die Normalität, sagt uns, laue Christen sind normal, aber eigentlich ist es nicht normal. Eigentlich ist es eine Ruine, woran wir uns gewöhnt haben. Es war niemals Absicht Jesu Christi, eine Ruine zu gründen. Und somit ist die Botschaft von Haggai eine direkte Botschaft auch an uns. Wir sehen viele Parallelen aus der damaligen Zeit in der heutigen Zeit. Und Haggai spricht in dieser Zeit, baut das Haus Gottes. Wir möchten jetzt durch diesen Text gehen. Und ich habe mich heute Morgen dazu entschieden, mal die Bibelverse nicht hier vorne anzuzeigen, sondern nur die Bibelstellen. Ich ermutige euch, lest diese in eurer Bibel nach, in der Handybibel, wenn ihr nur die Handybibel mit dabei habt. Aber lest nach, was steht da? Zu Beginn des Propheten Haggai, also eben das drittletzte Buch, wenn du suchst in deiner Bibel, findest du den Propheten Haggai, ziemlich kleiner Prophet. Der Prophet Haggai, das Buch beginnt damit, dass der Prophet gesandt wird und er wird zu wem gesandt? Zu Zerubbabel, dem damaligen Statthalter, also dem politischen Führer, und Jeschua, der hohe Priester, also der damalige religiöse Führer. Und Haggai spricht zu diesen beiden geistlichen und politischen Führern und direkt auch zu dem Volk. Wer war denn dieses Volk, zu dem er hier spricht? Wir finden die Antwort im Buch Esra. Wir haben gesehen, der König Kyrios schickte die zurück. Jeder, der will, jeder, der wollte, konnte zurück, um den Tempel wieder zu bauen. Das war die sogenannte erste Rückführung. Und das Volk wurde nicht gezwungen, zurückzukehren, sondern es war freiwillig. Das Volk hatte das Anliegen, den Tempel, das Haus Gottes, wieder zu bauen und ging zurück, gab ihre Existenz in Babel auf, um dahin zu gehen. Nicht alle kamen zurück, sondern nur einige. 42.000 kehrten zurück, nahmen die Strapazen auf sich, gründeten einen Neuanfang in Jerusalem. Und im Esra Kapitel 2, Vers 69, da lesen wir, dass das Volk motiviert war. Ja, es war ihr Anliegen, das Haus Gottes zu bauen. Und wir sehen, wie sie zurückgehen und jeder spendet für den Bau des Tempelhauses. Nach ihren Kräften gaben sie Gold an dem Schatz für das Werk 61.000 Drachmen und Silber 5.000 Minen und Priestergewänder 100. Gelehrte gehen davon aus, dass dies ein Wert war von mehreren Millionen Euro. Von 42.000, die das Anliegen hatten, den Tempel des Herrn wiederzubauen. Eine riesige Spende, es war ihr Anliegen. Doch dann kommt der Baustopp. Gerät die Priorität Tempelbau ganz in den Hintergrund. Und Haggai spricht die Worte Gottes, kehrt um. Er spricht die Worte Gottes an Nachfolger. Er spricht sie nicht an eine verlorene Welt, die umkehren muss zu Jesus Christus oder zu Gott, damit sie errettet wird. Nein, es sind Menschen, die hatten das Anliegen des Herrn auf ihrem Herzen. Und ich denke, er spricht in unsere Zeit. So spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk sagt, es ist nicht an der Zeit zu kommen, nicht die Zeit, dass das Haus des Herrn aufgebaut werden müsste. Es ist nicht an der Zeit. Kennst du das aus deinem Leben? Hast du es schon mal irgendwo gehört? Vielleicht schon mal selbst gesagt? Man findet immer die Ausrede, jetzt ist es nicht an der Zeit. Wenn ich meine Kinder frage, ja, ist es jetzt an der Zeit, Hausaufgaben zu machen? Sie werden immer einen Grund finden, wieso es jetzt nicht an der Zeit ist. Und genauso ist es in deinem, in meinem Leben. Wenn du etwas nicht möchtest, wenn es für dich keine Priorität hat, du findest immer einen Grund, dass es jetzt nicht an der Zeit ist. Israel ist hier ähnlich wie die Gemeinde Ephesus, von der wir lesen in Offenbarung Kapitel 2, Vers 4. Ich habe dir vorzuwerfen, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Wie sieht es in deinem Leben aus? Bist du auch so gestartet wie Israel damals, voller Motivation in der Nachfolge Jesu Christi? Und hast nun das Feuer für ihn verloren? Hast keine Motivation mehr? Andere Dinge haben die erste Priorität eingenommen. Vielleicht haben dich 2 Jahre Pandemie aufschläfrig gemacht. Es ist nun nicht mehr normal, zur Gemeinde zu gehen, Termine innerhalb der Woche zu haben, Bibelstunde, Gebetsstunde und so weiter. Du hast dich daran gewöhnt, dass du jeden Abend frei hast. Der Herr sagt über das Volk, und das Volk sagt, es ist nicht an der Zeit. Wie ist es in deinem Leben? Schauen wir weiter im Text, Vers 4. Für euch selbst ist es die Zeit, in euren gedeckten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt. Gott spricht von den Häusern der Israeliten. Sie sind gemütlich eingerichtet. Sie haben ein sicheres Dach über ihrem Kopf. Und er spricht davon, wie der Tempel aussieht. Eine Ruine. Gott spricht an, was das Hauptproblem der Israeliten ist. Was die Juden vielleicht nicht sagen, aber was ihre Taten offenbaren: Es ist dran, für mich gut zu leben. Aber es ist nicht dran, für die Sache Gottes einzustehen. Sehen wir, wie krass die Verschiebung ist? Die Juden haben die Existenz in Babel aufgegeben. Sie hatten das Anliegen, den Tempel Gottes zu bauen. Sie gründeten eine neue Existenz. Ja, sie spendeten viel von ihrem Vermögen für den Bau. Wir lesen in Esra davon, wie beim Start des Wiederaufbaus Emotionen hoch waren. Ja, das Volk weinte. Sie waren bewegt. Der Tempel wird gebaut. Doch nun, der Tempel liegt 16 Jahre in Ruinen und es ist ihnen egal. Und Gott sagt, das ist Sünde in eurem Leben. Das ist Sünde im Volk, dass ihr die Priorität in euer Leben legt und nicht in mein Haus. Der Prophet Haggai spricht in eine Zeit, wo das Haus Gottes, wo der Tempel Gottes wortwörtlich wieder gebaut werden musste. Sie hatten den Auftrag, den Tempel des Herrn zu bauen. Blicken wir ins Neue Testament, dann sehen wir, dass die Gemeinde das Bauwerk Gottes ist. Der Tempel Gottes. Und Gott sagt zu den Juden, es ist falsch, wie ihr liegt. Das oberste Anliegen sollte meine Sache sein, nicht eure Sachen. Und genauso spricht Gott in unserer Zeit, das Anliegen soll bei Gott sein und nicht bei dir. Welchen Stellenwert hat Gott in deinem Leben? Blicken wir in unsere Häuser. Wir leben in schönen Häusern. Wir haben Dach über Kopf. Gott hat nichts gegen schöne Häuser. Gott hat auch sehr wahrscheinlich, ich weiß nicht, was deine Hobbys sind, aber sehr wahrscheinlich hat er auch nichts gegen deine Hobbys. Aber welchen Stellenwert haben diese Dinge in deinem, ja in meinem Leben? Und welchen Stellenwert hat die Sache Gottes? Kennst du aus deinem Leben die Ausrede, jetzt ist nicht die Zeit? Stille Zeit. Ja, aber jetzt nicht. Ich bin noch zu müde. Für unsere Geschwister zu beten. Ja, eine gute Sache, aber jetzt nicht. Zur Gemeinde zu gehen. Ja, aber jetzt nicht. Ich bin noch müde. Wie sieht es in deinem Leben aus? Ich glaube, wir leben in schönen Häusern. Und der Tempel Gottes, die Gemeinde, liegt in Ruinen. Vielleicht denkst du, ja, das stimmt doch gar nicht, den Gemeinden geht es doch gar nicht so schlecht. Lass dich herausfordern durch das Bild da vorne, die Ruine. Haben wir uns zu sehr an den Anblick der kaputten Gemeinden gewöhnt, die Gemeinden, die in Ruinen liegen. Schauen wir mal Apostelgeschichte 2, 44 bis 46. Wir sehen eine Gemeinde, die lebt, ja, die wächst. Wir sehen ein Bild von einer Gemeinde, die nicht in Trümmern liegt, die keine Ruine ist. Da heißt es, alle Glaubenden aber hielten zusammen. Ist der Zusammenhalt bei uns Christen in Deutschland. Stehen wir füreinander ein bis zum bitteren Ende? Stellst du dich vor deine Geschwister? Sie hatten alles gemeinsam. Güter und Besitz verkauften sie und gaben von dem Erlös jedem so viel, wie er nötig hatte. Sie hatten alles gemeinsam, jeder hatte genügend. Es ist, verstehe mich richtig, es ist nicht eine Aufforderung, alles zu verkaufen, aber es zeigt ihre Herzenshaltung. Ihr Anliegen war die Gemeinde. Zuerst Gemeinde, dann komme ich. Vers 46, einträchtig hielten sie sich Tag für Tag im Tempel auf, bis es heute. Ein Termin in der Woche für die Gemeinde reicht, oder? Braucht es unbedingt noch Bibelstunde, noch Mittwochabend, Dienstagabend, GBS? Ist doch einer zu viel. Vers 46, ich glaube, hier kommen wir an die Basis. Sie waren in ungetrübter Freude und mit lauter Herzen priesen sie Gott. Sehen wir das in der Gemeinde? Sehen wir das in unserem Leben? Ungetrübte Freude an Gott zu haben. Woran freuen wir uns, wenn wir ehrlich sind? Wir sehen hier ein Bild von einer Gemeinde, wie sie war. Es war eine menschliche Gemeinde. Welchen Stellenwert hat Gott in deinem, ja in meinem Leben? Und Gott spricht durch den Propheten Haggai: Bedenkt eure Wege. In diesen Versen kommt das zweimal vor, Vers 5 und Vers 7. Bedenkt eure Wege. Was heißt bedenkt eure Wege? Es ist nicht einfach hier rein und dann auf der anderen Seite wieder raus. Nein, denkt darüber nach. Sinn über Gottes Wort nach und ändere etwas, wenn etwas in deinem Leben nicht stimmt. Und Gott spricht an, was in ihrem Leben nicht stimmt. Er spricht in Vers 6: Ihr habt reichlich gesät und wenig eingebracht. Ihr habt zu essen und werdet doch nicht satt. Zu trinken um euren Durst könnt ihr nicht löschen. Anzuziehen und keinem wird warm. Und wer Lohn verdient, legt den Lohn in einen durchlöcherten Beutel. Sprich, das Geld ist gleich wieder weg. Sie haben alles, aber trotzdem haben sie nichts. Ich glaube, hier spricht der Prophet Haggai von einer tiefen geistlichen Wahrheit. Das Volk isst, aber kriegt nie genug. Sie haben zu trinken, aber bleibt durstig. Es ist die eigentliche Lehre aus dem Predigerbuch. Es sind Worte an dich und an mich. Es widerspiegelt unsere Gesellschaft von heute, diese Unzufriedenheit nach das Streben, nach mehr und nach mehr. Es genügt mir nicht, irgendein Handy zu haben. Nein, ich muss das Neueste haben. Ich brauche mehr, ich brauche Besseres. Wenn wir unsere Erfüllung außerhalb von Jesus Christus suchen, dann wirst du diese Erfüllung niemals finden. Du kannst das beste Filet essen, du wirst wieder hungern. David spricht im Psalm 142, wenn ich dich habe, Herr, dann habe ich alles, was ich benötige für mein Leben. Können wir das sagen von ganzem Herzen? Wie ist es bei dir? Wo suchst du Erfüllung? Was gibt dir den Sinn für dein Leben? Lese weiter, Verse 9 bis 11. Viel habt ihr erwartet, aber seht, es ist wenig, und ihr bringt es heim, blase ich es weg. Warum ist das so? Spruch des Herrn der Herrscharen, wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr gefallen habt an euren Häusern ein jeder. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Trockenheit über das Land gerufen und über die Berge und über das Getreide und über den Wein und über das Öl und über all das, was der Boden hervorbringt und über Mensch und Tier und über alle Arbeit der Hände. Die Verse legen sehr nahe, dass es dem Volk nicht nur geistlich nicht gut ging, nein, es ging ihnen auch wirtschaftlich schlecht. Sie hatten keinen Überfluss. Und was ist die menschliche Logik? Ich muss mehr arbeiten. Ich habe noch weniger Zeit für Gott. Ich muss mich noch mehr um das kümmern, was mir Dinge versprechen, was mir Dinge dienen. Und Gott sagt, bedenkt eure Wege. Wieso bringt das Feld keinen Ertrag? Weil ich es nicht zulasse. Und er sagt, das Problem ist, ihr vergesst mich. Es geht euch schlecht, weil sich alles nur um euch dreht und nicht um mich. Bedenke deine Prioritäten in deinem Leben. Gott sieht, dass das Volk falsche Prioritäten hat und er betrachtet diese falschen Prioritäten als Sünde in ihrem Leben. Und weil sie Gott ungehorsam sind, darum ernten sie keinen Segen. Weil sein Haus in Ruinen liegt. Und Gott sagt, ja, wie es besser werden könnte. Er sagt nicht, ja, geht noch mehr aufs Feld. Er sagt, geht in die Berge, beginnt mit dem Bau des Hauses meines Tempels. Veränderung ist möglich. Das zeigt dieser Text. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Botschaft von Haggai hörst. Wenn du diese Botschaft in dein Leben hörst. Vielleicht bist du erschlagen. Ich muss wieder leisten. Ich muss noch mehr Dinge auf mich laden, die mich noch mehr erdrücken. Es wäre menschlich, einfach zu predigen, strengt euch an. Aber Gott ist anders. Das ist der Unterschied des Christentums zu den anderen Religionen. Du musst nicht leisten. Betrachten wir den Text. Vers 12. Da hörten Zerubabel, der Sohn des Shealtiel, und Jeschua, der Sohn Jehozadak, der Hohepriester und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte Haggais, des Propheten, so wie der Herr, ihr Gott, sie durch ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Sie fürchteten sich vor dem Herrn. Gottes Furcht. Gottes Furcht ist die Erkenntnis, wer Gott ist. Gott ist heilig, Gott ist gerecht, Gott ist allmächtig. Und Gottes Furcht beinhaltet auch die Erkenntnis deiner selbst, dass du eben nicht so bist wie Gott, dass du vor Gott nicht bestehen kannst, auch als Christ. Ich lese in der Bibel, wie ich sein sollte. Und ich sehe, wie ich in meinem Leben bin. Gottes Furcht ist das Zugeständnis, Herr, ich kann nicht vor dir bestehen. Herr, ich schaffe das nicht. Gottes Furcht ist das Fundament der Veränderung. Lesen wir weiter, Vers 13. Und Haggai, der Bote des Herrn, sprach im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin bei euch, Spruch des Herrn. Was für eine Ermutigung, die hier Gott in das Leben der Juden spricht. Sie bekennen: Herr, wir haben gesündigt. Herr, wir können nicht bestehen vor dir. Und Gott sagt: Ich bin bei euch. Ich bin bei dir. Und das ist zum Mutmachen für uns, für unser Leben. Wenn wir die Selbsterkenntnis haben, wir haben gesündigt. Ja, Gott ist heilig und ich bin es nicht. Ich sitze auf den Knien vor dem Herrn. Herr, vergib. Gott spricht: Ich bin bei dir. Derjenige, der Gott fürchtet, dem steht Gott bei. Den Gottesfürchtigen hilft Gott auf die Beine, aber den Hochmütigen bringt er zum Fall. Wenn wir weiterlesen, Vers 14. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes von Shealtiel, des Statthalters von Juda, und den Geist Jehoschuas, des Sohnes von Jehozadak, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Restes des Volkes. Und sie kamen und machten sich an die Arbeit im Haus des Herrn. Gott erweckt. Was ist der Grund, warum der Tempelbau weitergeht? Weil der Geist Gottes unter ihnen wirkte. Wer erweckte den Geist Gottes unter ihnen? War es Haggai, der Prophet des Herrn? Haggai war nur der Prophet. Er war nur der Botschafter Gottes. Er sprach die Worte Gottes zu den Juden. Es war Gott, der erweckt. Sehr heute gibt es viele Bücher, die man lesen kann, die das Thema haben: Gemeindewachstum. Wie floriert eine gesunde Gemeinde? Und der Abschnitt zeigt, wie es geschehen kann. Ja, wie es eben geschieht. Wenn die klaren Worte Gottes verkündigt werden. Der Prophet, ein Prophet ist nur derjenige, der die Worte Gottes weitergibt. Der Prophet war nur Werkzeug. Er hat Worte Gottes gesprochen. Er hat verkündigt, sodass die Menschen, sodass Juda, die Israeliten, den Herrn wieder erkannt haben. Wer er ist, ja, wer sie selbst sind. Wir sehen in diesem Text, wir brauchen offene Herzen. Darf Gott in dein Leben sprechen? Hörst du auf Gott, wenn er in dein Leben spricht? Darf er dein Leben erschüttern, dass du auf die Knie fällst und sagst: Herr, vergib. Wann war das letzte Mal in deinem Leben, dass du Sünde bemerkt hast in deinem Leben? Nicht einfach gesagt hast, ja, die Christen sind so. Und gesagt hast: Herr, vergib, ich bestehe nicht. Der letzte Punkt: Gott erweckt. Es sind keine Menschen. Es ist kein System, es sind keine Mechanismen, die wir in die Gemeinde integrieren müssen, damit Gemeinde wächst. Gott erweckt den Geist. Hast du genug von den Ruinen? Von den Ruinen, die wir tagtäglich in unserem Leben sehen? Die wir im Christentum hier in Deutschland sehen? Dann bete. Bete zum Herrn: Herr, erwecke du. Niemand sonst kann erwecken. Ich bete zum Schluss. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses vielleicht auch unbekannte Buch, für uns unbekannte Buch, den Propheten Haggai, der in unser Leben spricht, ja, wo wir uns überführt fühlen. Ja, Herr, und so bitte ich dass du überführst, dass du uns Sünde zeigst, dass wir erschüttert sind von unserer Sünde, dass wir wahre Gottesfurcht in unserem Leben haben. Ja, Herr, ich bitte dich für Erweckung in Deutschland, dass wir neu ausgerichtet sind auf dich. Ich erbitte dich für Erweckung hier in Mademühlen, in unserer Gemeinde, ja, dass du Zentrum bist, dass wir so wie die ersten Christen leben können, wo einfach du Zentrum bist, wo wir Freude in dir, an dir finden, Herr, wo wir unsere Lebenserfüllung in dir suchen und finden und nicht woanders. Und Herr, ich bitte dich für mich, dass du in mir, in uns allen, den Geist erwächst, dass dies nicht nur Theorie bleibt, nicht nur schöne Worte bleiben, sondern dass sich dies in unserem Alltag zeigen wird. Amen.